Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Es geht mal wieder um User Research und vor allem darum, wie man das tatsächlich in die praktisch operative Arbeit der Produktentwicklung einbinden kann. Dominik hat dafür Anne Görs eingeladen und Anne ist Expertin auf dem Bereich bzw. hat sehr viel Erfahrung gesammelt, User Research zu operationalisieren und in einen kontinuierlichen Prozess der Produktentwicklung zu integrieren. Ich wünsche euch viele gute Ideen und Impulse durch diese Folge und vor allem auch viel Spaß dabei.
Als Product Owner, Product Manager und Product Leads müssen wir immer wieder wichtige Entscheidungen treffen. Umso hilfreicher, wenn wir für diese Entscheidungen Daten haben. Und diese Daten basieren in der Regel auf User Research. Jetzt gibt es die Herausforderung, wie kann ich eigentlich User Research operationalisieren? Also nicht nur einmal das Ganze machen, sondern immer wieder und so in meinen Arbeitsfluss einbetten, dass wir kontinuierlich gute, informierte Entscheidungen treffen. Jetzt könnte ich darüber gar nicht selber so viel reden, weil ich dafür kein Experte bin. Ich habe mir aber jemanden an meine Seite geholt, die dafür Expertin ist. An meiner Seite ist heute Anne. Anne, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du vielleicht dich denjenigen, die dich noch nicht kennen sollten, einmal kurz vorstellen?
Ja, das mache ich total gerne. Hallo, ich bin Anne. Ich bin User Researcherin. Ich habe irgendwann mal Medienpsychologie studiert und auch abgeschlossen und arbeite jetzt schon mehr als 15 Jahre als User Researcherin, als Freelancerin angefangen und vor 4 Jahren gegründet. Wir sind jetzt ein kleines, größeres Team und wir machen genau das, wovon du jetzt am Anfang gesprochen hast. Daten, Fakten, Insights erheben, damit alle gute Produkte bauen können.
Sehr schön. Jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, User Research so einzubetten, dass wir immer wieder gut informierte Entscheidungen treffen können. Was ist so nach deiner Erfahrung, nach dem, was du so siehst in den Unternehmen, ein häufiger Grund oder häufige Gründe, warum User Research nicht so gut eingebettet ist und vielleicht sogar auch ein bisschen scheitert?
Ja, das erleben wir relativ häufig. Ich glaube, das ist haben wir alle schon mal irgendwie erfahren, die in der Produktentwicklung arbeiten. Aber für mich ist immer der häufigste Grund, dass Research vermeintlich als immer zu langsam gilt. Irgendwie sind wir immer so der Roadblocker. Wir stoppen Dinge, wir stoppen schnelle Entscheidungen oder so meinungsstarke Stakeholder, die eigentlich wissen, was schon das Richtige wäre. Und diesen Schritt zurückzumachen, wenn man schon in der Lösung selber steckt und denkt, das ist eine gute Idee, nochmal einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, wie reagieren eigentlich unsere Nutzer darauf, ist kein leichter. Und genau das ist das Problem, wo wir oftmals ansetzen müssen, zu zeigen, dass Research eigentlich nicht aufhält, eigentlich nicht langsam sein muss und wenn wir es alle richtig machen, gemeinsam zu einem guten und besseren Produkt führt.
Ich glaube halt am Ende hast du jede Menge Erkenntnisse, die du aus User Research generierst, die eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs vergrößern, wenn du sie für Entscheidungen nutzt. Also ich kann jetzt natürlich aus dem Bauch immer ganz viele Entscheidungen treffen. Die können auch richtig sein am Ende im Sinne ihrer Wirkung, aber vielleicht als Entscheidung selbst gar nicht so sinnvoll getroffen, weil ich sie eben ohne Daten gemacht habe. Und wir wissen ja alle selber, ne, wir sind nicht die Nutzer und Nutzerinnen. Wir können ganz viel immer nur vermuten, aber nicht ganz so viel wissen. Und da finde ich es auch gut, User Research irgendwie reinzubringen.
Ja, absolut. Das, denke ich, ist eine wichtige Erkenntnis, dass wir ja nicht nur Dinge richtigstellen wollen, sondern wir können ja auch Dinge bekräftigen. Also wenn du eine Entscheidung treffen willst, können wir dir dabei helfen, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Die kann ganz nah an deiner Vermutung dran sein oder eben manchmal auch nicht.
Dann würde ich jetzt gerne wissen, das Thema Operationalisierung. Also wenn ich jetzt User Research operationalisieren will, dann heißt das ja, dass sich auch irgendwie von punktueller Forschung unterscheidet. Was bedeutet für dich Operationalisierung und was macht es auch vielleicht so besonders?
Ja, das ist ein spannender Begriff. Also ich glaube, den gibt es noch gar nicht so super lange. Wir sind da so ein bisschen angelehnt an DevOps. Ne? Also die Entwickler haben ja schon ihre Operations, die Designer haben mittlerweile ihre Operations und jetzt haben wir Researcher auch uns überlegt, wie man das operationalisieren kann. Und ich finde, dass man den Research-Prozess sehr gut standardisieren oder strukturieren kann an bestimmten Stellen. Das geht nicht überall, aber eben an einigen. Und das bedeutet für mich, dass wir Dinge wiederholbar machen, die wiederholbar gemacht werden können, dass wir uns Prozesse, Tools, vielleicht auch Rollen überlegen, die eben diese gewissen Standards unterstützen, damit wir nicht mehr so langsam sind, damit wir nicht mehr Leute aufhalten und Dinge vielleicht auch parallelisieren können.
Du hattest jetzt gerade gewisse Standards genannt. Wer würde das denn definieren? Also nach dem, was du so siehst und nach dem, was du auch vielleicht empfehlen kannst, wer würde so diese Art Ownership für User Research übernehmen? Ist das etwas, das dann so User Research, also Research Ops quasi als Gruppe, als Team oder Leute daraus machen würden? Ist das etwas, das eher bei Product OwnerInnen liegt oder ähnliches? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich finde die typische, also was ich bisher erfahren konnte und durfte, ist, dass das diese Rolle der Research Ops gar nicht so schlecht funktioniert. Also das geht eigentlich sehr gut, wenn man diese Kapazitäten hat und die Ressourcen hat, dafür jemanden tatsächlich ins Boot zu holen, lohnt sich das. Ansonsten typischerweise liegt das bei den Researchern selbst. Also entweder beim Research Lead oder UX Management Lead, auch in der Rolle kann man quasi diese Sachen ownen. Aber in der Erfahrung her ist eine eigene Rolle, vor allem wenn es komplexer wird, wenn man viel Schlagkraft haben will oder häufige Iterationen fahren will, lohnt es sich total, da über eine eigene Rolle nachzudenken.
Und diese Rolle wäre aber wahrscheinlich dann, oder sagen wir Verantwortung, wäre dann Sicherstellen von Erkenntnissen. Wäre das dann auch Sicherstellen von der Verwendung der Erkenntnisse?
Für mich wäre einer, also ich in meiner idealen Welt gäbe es tatsächlich den User Researcher und den Research Ops Lead oder Verantwortlichen. So haben wir unser Team auch aufgebaut. Wir entlasten quasi durch die diese Ops-Ressource unsere eigenen Researcher. Wir machen unser Leben leichter, weil wir jemanden haben, der sich um den ganzen Rekrutierungskram kümmert, der sich um Consent-Management kümmert und alles, was noch so dazugehört. Und der Researcher sich wirklich fachlich einarbeiten kann, sich fachlich methodisch überlegen kann, wie er am besten zu den Daten kommt. Ich glaube, in diesem Gespann ist es super wertvoll und schafft den größten Impact.
Also ich frage deswegen, weil ich natürlich dann immer so ein bisschen mir denke, ja, es hat man vielleicht noch irgendein Ops Team für irgendeine Art Arbeit etabliert und gefunden und gemacht. Aber es muss ja hinterher auch verwendet werden. Also ich habe jetzt Research, der vielleicht kontinuierlich stattfindet, der mir kontinuierlich Erkenntnisse, Informationen und Daten liefern kann. Aber ich muss sie ja eigentlich auch nutzen. Ist dann da so eine Schnittstelle zu Product Teams oder zu Product Management oder so ähnliches oder auch User Experience Design etc., die man irgendwie formalisieren muss oder wo die Menschen irgendwie zusammenkommen müssen? Oder wie siehst du das?
Ja, das ist ja auch eine, ne? Also zu langsam oder die Ergebnisse werden nicht genutzt. Das hat oft unterschiedliche Gründe, warum das manchmal passiert, aber der praktikabelste Weg ist tatsächlich, den wir auch immer favorisieren in den Projekten, aus den Daten wirklich nutzbare Anforderungen zu machen, die dann auch wirklich den Teams helfen, sie weiter zu benutzen. Das kann aber von Team zu Team total unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie die arbeiten. Das heißt, in erster Linie muss ich mich mit dem Team hinsetzen, zu fragen, was braucht ihr, wofür werden die Insights genutzt, für welche Entscheidung oder welche Entscheidung wollt ihr ableiten daraus, damit wir einschätzen können, was brauchen die jetzt eigentlich? Brauchen die klassische Nutzerkontext? Beschreibungen, brauchen die ein User-Statement oder Problem-Statements. Da gibt es so unterschiedliche Ergebnisse, die da rausfallen können und nicht jedes Team braucht die gleichen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wir kennen das hier und wir vermeiden in diesem Podcast die Aussage, es kommt drauf an. Aber wir wissen halt am Ende auch, dass die Kontexte so unterschiedlich sind. Ne? Und ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass das bei einigen Teams gut funktioniert, wenn man sehr eng in diesem Team dran ist, sich regelmäßig in Meetings oder in E-Ritualen, die man hat, wie so ein, auch jetzt, zum Beispiel nach Scrum, in sowas wie ein Planning oder im Refinement-Arbeit und so weiter einfach mit einzubringen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man bestimmte Übergabepunkte macht, weil die Fragen, die dann ganz oft für mich irgendwie in meinem Kopf entstehen, ist, wie kriege ich jetzt diese Erkenntnis, wie kriege ich diese Information, diese Grundlage auch zum Beispiel abgebildet in Konsequenzen meines Product Backlogs. Also was sind Sachen, die ich jetzt anders machen werde, weil ich eben Forschung bekommen habe dazu?
Ja, das ist, ich finde, die Herausforderung hier liegt in der Nachvollziehbarkeit und in der Dokumentation. Vor allem, dass wir auch Dinge nicht einfach doppelt researchen. ne, dass wir auch selber wissen, wo haben wir schon Erkenntnisse dazu. Ich glaube, der Klassiker ist ein Research Hub oder Research Repository, je nachdem, wie man es gerne nennen möchte. Wenn man schafft, sowas aufzusetzen und gemeinsam zu nutzen, dass es nicht nur so ein Silo bleibt, das ist natürlich super hilfreich für alle, die dann darauf Zugriff haben und da quasi partizipieren. Aber das muss halt leben, das muss gefüllt werden, das muss benutzt werden.
Wie kann ich mir denn so ein Research Repository vorstellen? Also ist das eine Art Datenbank, sowas wie, ich sag mal, ein Wiki oder ähnliches? Oder was ist das genau?
Ist auch super unterschiedlich. Ich sage jetzt lieber nicht, es kommt drauf an, aber es gibt unterschiedliche, ja, Granularitäten, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt über sowas wie Atomic Research nachdenkt, dann hat man ziemlich granulare, wiederverwendbare Research-Erkenntnisse darin. Die sind dann meistens auch studienübergreifend zusammengestellt. Das kann eine SharePoint-Datenbank sein, das kann im schlimmsten Fall eine Excel-Tabelle sein, würde wahrscheinlich auch funktionieren. Gibt aber auch Tools dafür. Wir haben häufig Condens im Einsatz, in unseren eigenen Projekten, aber auch in Kundenprojekten sehr oft. Also das hat sich gut bewährt, relativ einfach strukturiert und gut nachhaltbar.
Jetzt muss das ja gefüllt werden und du hattest eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich würde aber gerne mal reinpieksen, wie es eigentlich aussieht mit sowas wie den konkreten Operationalisieren. Also habt ihr ist dann der Hang eher zu festen Research-Zyklen, wo man dann sagt, naja, die Entwicklung arbeitet in Sprints, wir machen quasi auch sowas wie Iterationen, Monat, Woche, Sprint, keine Ahnung, irgendwas in dieser Richtung. Gibt's da so eine Art kontinuierlichen Fluss an Informationen? Gibt's bestimmte Methodiken, die ihr besonders stark benutzt? Also ist das etwas, was man vor allem mit quantitativen Formaten macht? Oder geht das auch mit qualitativen, dass man sagt, keine Ahnung, jede Woche 5 Interviews oder so? Also wie kann ich mir das operativ konkret vorstellen?
Ja, wir haben es am liebsten, wenn wir natürlich vorne in den strategischen Entscheidungen als allererstes mal drin sind, was auf die Roadmap kommt. Auch das, da kann User Research schon einen guten Beitrag zu leisten, wenn wir einfach gemeinsam schauen, ist das strategisch was wir jetzt angehen wollen. Dann haben wir schon mal eine zeitliche Planung, ein gemeinsames Verständnis davon und dann gilt es halt in diesen Zyklen vorauszuplanen. Da liegt die Herausforderung, glaube ich, am meisten bei den Product Ownern oder den Teams selbst, das quasi mit Vorausschau zu planen, auch abzustimmen, wie lange Vorlauf braucht denn Research, damit es da eben nicht zu einem Bottleneck oder zu einem Stopper kommt. Ich glaube, das ist tatsächlich immer eine große Herausforderung, ist aber in der Regel mit Kommunikation gut lösbar, wenn man da gut und eng zusammenarbeitet. In den sich wiederholenden, also gerade jetzt in den Stufen von, wir sind jetzt noch im Problemraum oder gehen dann später in den Lösungsraum, dass jemand irgendwie schon fertige Konzepte hat, fertige Prototypen. Das ist was man auch super gut demokratisieren kann, indem wir als Research Buddies einfach andere Leute auch enablen. Wie schreibt man denn unmoderierte Nutzertestaufgaben und kann da quasi auch wieder Dinge parallelisieren, schneller machen, mehr Leute im Unternehmen dafür sensibilisieren.
Muss denn dieser Research, der dann durchgeführt wird, auch immer nur von Researchern durchgeführt werden oder ist da auch in irgendeiner Art und Weise das Team, das Product-Team involviert?
Das war so ein bisschen das, die Demokratisierung zielt da so ein bisschen drauf ab. Ich weiß, da gibt es auch Gegenstimmen, dass die Ergebnisse dann nicht so gut wären, wenn Leute, die kein Research-Verständnis haben, Research machen. Ich bin da immer relativ entspannt, weil wir zumindest in unseren Projekten niemanden alleine laufen lassen. Also wir bieten Research Buddies sozusagen an, dass ein paar Researcher mit mehreren Teams zusammenarbeiten und da eben einfach auch Schulterblicke anbieten, da nochmal gemeinsam auf die Formulierung der Aufgaben draufschauen und mit der Zeit lernen die Teams. Also das ist etwas, was dann irgendwann wirklich gut automatisch funktioniert in dem Miteinander. Und ich finde die Involviertheit der Teams in den Research super, weil das ja irgendwie am Ende unser aller Research ist.
Ich glaube, es hat auch vor allem deswegen einen Mehrwert, weil man sich das dann leichter zu eigen macht und weniger dagegen schießen kann. Wie oft hören wir noch so etwas wie, ihr habt die falschen Leute befragt oder ähnliches, weil es nicht der eigenen Meinung entspricht und dann wird auch so ein Forschungsergebnis nicht akzeptiert. Wenn aber das Team daran beteiligt ist, dann ist es ja auch deren Ergebnis und dann sehe ich da eine höhere Akzeptanz. Jetzt hast du aber eben ja gesagt, es gibt da verschiedene Standpunkte zu. Und das häufigste Argument gegen das Team oder gelernte und trainierte Researcher ist ja, dass dann die Qualität der Erkenntnis nicht so hoch ist. Wie sichert man in so einem Prozess, gerade aber auch jetzt unabhängig, ob das jetzt nur bei dem Produktteam ist oder auch in einem generellen Research-Ops-Prozess etc., dass die Qualität der Erkenntnisse ein gewisses Mindestmaß hat?
Indem man eben einfach die Leute wirklich nicht alleine laufen lässt, also dass eine Lernkurve mit einberechnet, dass man den Researchern auch die Verantwortung dafür überträgt, zu sagen, schlau die Leute auf, sieh zu, dass da gute Erkenntnisse rauskommen, dass einfach auch alle wissen, dass das eine Stelle ist, also User Research eine Stelle ist, an die ich mich wenden kann, um sicherzustellen, dass meine Ergebnisse gut werden, weil ich gehe davon aus, dass wir alle nicht Ergebnisse benutzen wollen, die uns zu ungünstigen Entscheidungen bringen. Also die Motivation dahinter müssten wir alle selber haben. Und die Ansprechperson dafür ist der User Researcher im Unternehmen.
Jetzt kann ich mir nicht nur vorstellen, dass vielleicht jetzt gerade, ne, wir machen Research, wir haben Erkenntnisse und jetzt hat immer jemand Erfahrenes drüber geguckt und wir wissen, okay, das ist gut oder gut genug. Wir haben eben von einem Repository gesprochen, wir legen das irgendwie auch ab, damit wir es auch weiter verwenden können. Wie oft muss ich denn eigentlich meine Research-Daten, die ich jetzt gerade dann eben auch so kontinuierlich erhebe, wie oft muss ich vielleicht Erkenntnisse zu einem Punkt erneuern oder nochmal hinterfragen? Gibt es da irgendwie Daumenregeln, Erfahrungswerte oder wie handhabt ihr das?
Das ist eine total spannende Frage, weil alles, was jetzt aus meinem Verständnis, auch aus der wahrnehmungspsychologischen, aus diesen ganzen Grundlagen, die sich aus der Psychologie auch ergeben, wie wir mit Dingen umgehen, wie Menschen sich verhalten, das ist ziemlich universell und basal. Also alles, was wir an UI-Usability-Pattern, die bewährt sind und die auf solche Standards zurückgehen oder auf solche Regeln zurückgehen, müssen wir nicht ständig wiederholen. Wir müssen nicht prüfen, ob ein Button als Button erkannt wird oder ein Texteingabefeld ein Texteingabefeld ist. Das wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Immer wenn sich der Nutzungskontext ändert, wenn sich der Markt ändert oder neue Technologien auf den Markt kommen, dann sollten wir sehr gründlich nochmal hinschauen.
Ja, das glaube ich auch. Das sehen wir einfach, wenn verschiedene Sachen irgendwie neu rauskommen. Vor ein paar Jahren, das ist schon über, keine Ahnung, irgendwas über 10 Jahre wieder her, als Apple ja sein Designparadigma geändert hat. Und dann, wenn du nichts gemacht hast, wurdest du trotzdem irgendwann mit deiner App als veraltet wahrgenommen, weil du einfach noch die ganz alten Buttons und so weiter hat. Wer heute mal so eine Nischen-Applikation runterlädt, die dann vielleicht noch die ganzen alten Icons und vor allem auch Buttons und so weiter hat, fühlt sich dann immer so ein bisschen anachronistisch unterwegs. Jetzt gibt's in dieser Operationalisierung, und ich finde das ja mega gut, aber wahrscheinlich trotzdem typische Hürden. Also Hindernisse, die unterwegs stattfinden, Klassiker. Und ich würde jetzt, bevor ich irgendwie meine Klassiker reinschmeiße, gerne wissen, was sind so die typischen Hürden, die du wahrnimmst, wenn es darum geht, User Research zu operationalisieren?
Ja, das fängt sehr oft schon ganz vorne an, nämlich in der Umgebung. Es gibt von Emma Bolton diese 8 Pillars of User Research. Es lohnt sich da mal reinzuschauen. 8 Bereiche, worin User Research operationalisiert werden kann. Und es fängt vorne an mit dem Buy-in von Stakeholdern, mit der Umgebung zu schaffen, dass User Research überhaupt Platz am Tisch hat. Das ist, glaube ich, so die Standardfrage. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das schon abgehakt ist, finde ich, ist die nächste große Stolperfalle aus meiner Sicht immer das, wo man überoperationalisieren will. Also alles, was man überstandardisieren will, wenn man Reports immer in die gleiche Struktur gießen will, wenn man Templates für alles hat. Das funktioniert in der Regel überhaupt nicht gut. Also eine gewisse Balance zwischen Flexibilität und Standardisierung ziemlich wichtig, um das Ganze am Laufen zu halten.
Wie geht ihr denn mit dem Thema Methodengläubigkeit um? Also ich bin jetzt selber davon nicht befreit. Und ich weiß auch, wenn ich eine Methode kennenlerne und ich die gerade richtig gut finde, dann will ich die auch vielleicht einsetzen, obwohl die vielleicht gar nicht die beste ist. Und ich sehe das an einigen Stellen und ich weiß, dafür werden mich Leute hassen oder nicht mögen, ist mir auch fair. Aber zum Thema Eye-Tracking beispielsweise habe ich eine sehr ambivalente Einstellung. Aber nichtsdestotrotz, jetzt Gläubigkeit ist ja für mich etwas in der Organisation, nehmen Sie diese Methoden an und so weiter. Erlebst du da Widerstände, Hürden? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Und wenn nein, wie schaffst du es, dass das andere nicht erleben können?
Ja, Eye-Tracking ist ein schönes Beispiel. Das ist wirklich ziemlich speziell, aber ich erlebe das auch mit Methoden wie Interviews. Also der Moderator beeinflusst doch die Leute und ihr stellt die Fragen doch so, dass sie nicht benannt werden. Also dann gibt es die Verfechter, die gerne auf unmoderierte Interviews setzen. Wir Researcher denken dann immer, ach hey, dann können wir gar nicht nochmal nachfragen, nicht nochmal vertiefen. Ne? Das tut dann teilweise auch manchmal weh. Ich finde halt die Kombination, wirklich eine Balance oder einzuräumen, dass wir aus allem das Beste rausholen können, aber auch diese Akzeptanz mitdenken. Also wenn eine Organisation komplett gegen Eye-Tracking-Ergebnis ist und einfach die nicht verarbeiten kann und auch nicht möchte, brauche ich nicht versuchen, das durchzusetzen. Dann muss ich, auch wenn ich glaube, das ist die richtige Methode, dann muss ich andere Wege finden, um die Fragen zu beantworten.
Und Zeitdruck hattest du eben auch schon genannt. Es dauert so lange, es hält uns auf. Wie gehst du mit dieser Hürde um?
Ja, das ist ja das Schöne an Operationalisieren, dass genau das ein bisschen Abhilfe schaffen kann, dass es zu lange dauert. Also das Erste, was wir in neuen Projekten oder auch ja, wenn wir mit neuen Kunden sprechen, ist die Frage, wo kriegt ihr eure Nutzer her? Gibt es Zugangsmöglichkeiten? Also das ist ja die größte Hürde im Research. Wie kommen wir an die richtigen Nutzenden, damit wir die Leute auch in den Interviews haben? Und sich dieser Hürde als allererstes anzunehmen und sofort zu klären, wie kann man einfachen Zugang schaffen? Wie kann man vielleicht auch erstmal Workarounds schaffen, damit diese Hürde möglichst gering bleibt? Schafft schon mal viel Linderung, dass es schneller geht. Und dann einfach wirklich ja, im Austausch bleiben, zu gucken, dass man die Prozesse versteht, die in der Organisation arbeiten und sich zunutze machen. Das, anders kommt man dann nicht vorwärts.
Ich glaube, die Schwierigkeit beim Thema Zeitdruck ist auch ganz oft, dass man gegen so Meinungen wieder eigentlich argumentieren muss, weil am Ende sind wir, glaube ich, schneller, wenn wir so etwas machen, das operationalisieren, weil wir weniger das Falsche machen und weniger korrigieren müssen. Das bringt mich aber zu dem Punkt der Messbarkeit. Gibt es nach deiner Erfahrung eine gute Möglichkeit, Research, User Research im Speziellen oder aber eben auch das Operationalisieren von User Research irgendwie messbar oder zumindest beobachtbar zu machen?
Ich habe, also klar, es gibt wahrscheinlich einfache KPIs, die wir erheben könnten, Anzahl der durchgeführten Researches, wie schnell, ne, wie viele Maßnahmen haben wir auf die Straße gebracht in einem gewissen Zeitraum. Ich bin letztens über eine gestolpert, die mich wirklich ziemlich beeindruckt, oder die ich richtig gut fand, nämlich die war Impacted People. Also wie viele Leute konnte User Research tatsächlich dazu bringen, das Gefühl zu haben, eine bessere Entscheidung zu treffen. Und das finde ich eine sehr schöne Metrik oder eine sehr schöne Kennzahl, weil sie genau das zeigt, was Research halt leisten sollte und können sollte. Nämlich, dass es ist ein Service. Es ist etwas, was die Entscheidungen und die Risiken mindert, die andere Leute treffen müssen, die nicht Research trifft, die andere Leute treffen.
Ich finde das sehr schön, weil es den ganz konkreten Wert sozusagen visualisiert, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe darüber nachgedacht, es hat was mit mir gemacht als Entscheidungswirker und ich nehme das jetzt sozusagen mit und arbeite deswegen anders, als wenn ich jetzt diesen Research nicht gehabt hätte. Wenn ich das jetzt ein bisschen weiterspinne, dann habe ich schnell irgendwie bei der Organisation insgesamt und frage mich gerade, ich will jetzt nicht über Reife gerade sprechen, das ist nicht mein Thema, ich habe da ja auch mein sehr gegenteiliges Gefühlsleben zu, aber würde gerne auch so diese Reife der Organisation allgemein in Bezug auf Nutzerorientierung vielleicht reingehen. Sind da bestimmte Anforderungen, die eine Organisation erfüllen muss, damit das Operationalisieren von User Research überhaupt funktionieren kann? Also vielleicht auch kulturelle Aspekte oder eben Prozessthemen oder Ähnliches, die irgendwie erfüllt sein müssen oder Rollen, Verantwortung, die von Anfang an klar sein müssen, noch bevor ich überhaupt in das Operationalisieren denken kann oder irgendwelche anderen Anforderungen, die ich als Organisation schon erfüllen muss, damit wir überhaupt drüber nachdenken können.
Ja, da sind wir ziemlich schnell, glaube ich, bei der Fehlerkultur. Also wenn du kulturelle Aspekte ansprichst, sind die Unternehmen oder die Teams überhaupt fähig, oder wie gehen sie mit Fehlern um? Also was, weil Research deckt Dinge auf, die andere Leute in Konzepten erstellt haben. Und wir decken quasi in den Research-Maßnahmen ja auf, das ein oder andere funktioniert nicht. Das muss man quasi auch mit sich vereinbaren können. Das kenne ich. Ich erlebe das oft. Ich sehe Product Owner oder UX-Designer in den User-Tests oder Usability-Tests. Das tut weh, wenn man das sieht, dass die eigene Arbeit vielleicht so gar nicht die Wirkung entfaltet, die man sich da vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz ist es eben eine Mindset-Frage und eine Kultur. Ich will ja meine Arbeit selber auch besser machen. Das heißt, ich heiße diese Optionen und Opportunitäten willkommen, um halt selber mich zu verbessern und zu entwickeln. Ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass Research überhaupt funktionieren kann. Ansonsten braucht es nicht viel. Es braucht eben das Buy-in vom Management, dass Research einen Wert hat und nicht nur optional hinzugezogen werden kann, sondern es sollte schon Check-ins geben, also so basale Prozesse. Wo gibt es einen Acceptance-Test? Wäre jetzt mal ein sehr spätes Beispiel, wo Nutzerfeedback eingeholt wird. Kriegen wir es hin, dass wir noch mal ein paar Check-ins vorher in den Prozessen der Produktentwicklung verankern können und uns darauf committen können, dass es sinnvoll ist, dann hat man schon was erreicht.
Ich bin ja ein Freund von kleinen, schrittweisen Veränderungen von Organisationen. Und deswegen frage ich mich gerade, ob es noch so weitere kleine Hebel mit vielleicht auch großer Wirkung oder zumindest großen Türöffnungswirkungen gibt, wo du sagst, okay, operationalisieren, User Research, wenn man anfängt, auch wenn vielleicht die Organisation das als Ganzes noch nicht so richtig willkommen heißt, aber was sind so kleine Sachen, die ich schon mal früh machen kann, um vielleicht auch für Erfolgsgeschichten, für Beispiele und so weiter zu sorgen?
Ja, da bin ich immer ein Fan von schnell ein Leuchtturmprojekt finden. Also irgendjemanden, der dich auch supportet, also so die typischen Menschen mal zu finden in der Organisation, die auch Fans sind von User Research, sich die zu schnappen und zu überlegen, was könnte jetzt so ein Leuchtturmprojekt sein? Und dann wirklich mal bis zur Auswertung durchexerzieren und mit Kundenstimmen das Ganze auf einer Roadshow allen vorstellen, die es hören sollten, hören müssen. Das hat eine enorm große Wirkung, vor allem wenn Kundenstimmen wirklich gehört werden und sie nicht von dir als Researcher transportiert werden, sondern einfach die Originaltöne aus den Interviews zusammenschneiden, abspielen. Das hat immer eine Riesenwirkung, dass die Leute so einen Aha-Effekt haben, wenn sie das vorher noch nicht gehört haben.
Ja, genau die gleiche Beobachtung habe ich auch gemacht. Gerade O-Töne sind total stark. Man darf jetzt nach meiner Erfahrung nicht nur die ganz lustigen raussuchen, sondern vor allem die, wo man merkt, das trifft gerade den Punkt, der uns als Organisation auch wehtut. Das ist eine Funktion, auf die wir eigentlich stolz sind. Das ist vielleicht auch ein Inhalt einer strategischen Wette, auf die wir gerade ganz schön viel investieren. Weil wir gerade sagen, ne, keine Ahnung, Leute wollen unbedingt silberne Torten bestellen. Und jetzt müssen wir ganz viel Arbeit investieren, damit das bei uns möglich ist. Und dann gibt es halt genau dazu die User Research. Die Leute wollen das nicht, weil das denen nicht gesund vorkommt, wenn das so ein bisschen metallisch glitzert oder ähnliches. Und dann ist natürlich so, ja, aber wir machen doch gerade ganz viel. Und jetzt kommt dann so, das finde ich ja irgendwie doof. Nee, das ist mir zu ungesund, das esse ich nicht. Irgendwas in dieser Richtung, das glaube ich, das macht eine Menge mit Leuten.
Ja, absolut. Also es ist auch meine Erfahrung, dass O-Töne oder eben das auch mal auszuhalten, die Leute einzuladen zu den Usability-Tests, die kann man aufmachen. Die muss man nicht nur fürs Team aufmachen, sondern man kann das über mittlerweile einfache Streaming-Lösungen auch dem Unternehmen bereitstellen, über mehrere Teams hinweg, dass alle teilhaben können an den Usability-Tests, wenn es in den Kalender passt und einfach live zuhören lassen. Das hat eine große Wirkung.
Ich habe das früher oft so gemacht, dass ich mir neben meinem Developer-Team auch die wichtigsten Stakeholder eingeladen habe, wenn wir User Research gemacht haben. Klassisch, ne, vor Corona alles schön hinterm Spiegel, dass die auch einfach dabei waren. Und gerade auch bei den ersten, weil man dann auch gemerkt hat, was haben vielleicht die Stakeholder, auch die Teammitglieder eigentlich für Fragen, die wir noch gar nicht berücksichtigt haben. Gerade bei Interviews, wo du sagst, naja, wenn das eine vorbei ist, kannst du das nächste vorbereiten. Du lernst ja auch als Interviewer im Laufe der Zeit, wie du die Fragen an bestimmten Stellen vielleicht anders stellen musst, ein bisschen auch, was muss ich aushalten, wo muss ich vielleicht doch ein bisschen noch unterstützen oder Rahmen geben, der aus dem Setting gerade nicht klar wird, der normalerweise aber da wäre oder ähnliches. Da habe ich auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, das kann ich nur unterschreiben. Und im Abschluss einer Folge sammeln wir auch immer ganz gerne Tipps und Tricks. Was sind vielleicht so zum Abschluss ein paar Tipps oder Tricks, die du Menschen, die jetzt sagen, ich habe voll Bock darauf, das bei mir anzugehen, was würdest du denen noch mitgeben wollen?
Baut euch ein erstes kleines Panel auf mit Leuten, die vielleicht in eurer Organisation schon mal Feedback geben können oder eben typische Nutzenden, wenn das eure Datenschutzvereinbarung und Betriebsratsvereinbarung in manchen Dingen erlaubt. Das ist super hilfreich, um eben auch mal schneller an Feedback zu kommen. Das ist, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist auch einfach so ein Low-Hanging-Fruit-Thema, ein eigenes Panel aufzubauen oder zumindest zu starten. Und ansonsten ist wirklich Leuchtturmprojekte schaffen, durchziehen, nicht müde werden, es Leuten zu erzählen, die es hören und hören wollen und hören müssen. Genau.
Ich würde noch einen Tipp mit reingeben wollen, und zwar das Thema Stakeholder, weil ich glaube, dass Operationalisieren auch immer ganz viel mit Akzeptanz zu tun hat in der Organisation. Und ich würde mir immer gerne Gedanken machen, was sind eigentlich die Bedürfnisse meiner Stakeholder? Also als wären das alles User, sind sie natürlich nicht, aber die haben auch Bedürfnisse. Und die wollen, die wollen halt vielleicht einen Umsatz, die wollen vielleicht auch einen Erfolg, vielleicht wollen die politisch gut dastehen, vielleicht haben sie auch gar keinen Bock auf mein Produkt und wollen damit möglichst wenig Arbeit haben. Also auch da kann ich mir überlegen, das ganze Thema User Research, wenn ich das einbinde in meine Operative, wie kann ich das so machen, dass es die Bedürfnisse meiner Stakeholder insgesamt am meisten bedient oder zumindest am wenigsten stört?
Absolut. Und da würde ich dann nochmal ergänzen, auch das Businessmodell oder das Geschäftsmodell der eigenen Organisation versuchen, besser zu verstehen, sodass auch darauf Research absolut einzahlen kann und wir das auch herleiten können, welchen Impact wir da auch auf solche Prozesse am Ende haben.
Sehr schön. Dann glaube ich, haben wir zum Thema User Research operationalisieren einen schönen Überblick gegeben. Wir werden natürlich auch dich mit Firma und so weiter in den Shownotes verlinken. Und ich hoffe, dass einfach diejenigen, die noch Fragen dazu haben, sich auch bei dir melden dürfen. Ich meine, schlimmstenfalls antwortest du nicht. Im besten Fall kriegen sie eine Antwort, die ihnen irgendwie weiterhilft, oder?
Ja, immer gern. Also ich bin für Fragen zu haben. Ich stelle ja selber immer genug.
Das ist nur fair. Das ist nur fair. Anne, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute bei uns warst.
Dankeschön für die Einladung.
Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat euch einige wertvolle Impulse gegeben. Wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann gebt uns doch mal einen kleinen Impuls. Und zwar in eurer Spotify-App oder bei Apple Podcast. Dort könnt ihr jeweils eine Bewertung hinterlassen. Schreibt einen kurzen Text, vergebt ein paar Sternchen. Das würde uns wirklich freuen und weiterhelfen.